Und deshalb sage ich jedem, der sagt, hey, ich will Bestände kaufen, schafft euch, macht das bitte, bitte, bitte erst, wenn ihr Prozesse habt, die funktionieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, zu einer neuen Folge des Podcasts Nie0815 Vertrieb neu denken, dem Podcast aus dem Vertrieb für den Vertrieb. Wir laden für euch immer wieder neue spannende Gäste ein und haben immer ein sehr, sehr spannendes Thema rund um das Thema Vertrieb und wie man sich aufstellen kann, damit man nicht 0815 ist, sondern damit man sein Businessmodell nachhaltig aufbaut. Ich habe heute einen Gast, der nicht im Königswege-Universum ist, den ich aber sehr, sehr schätzen und lieben gelernt habe. Das ist der Geschäftsführer von Adamitz und Kollegen, einem Maklerunternehmen aus Arnsberg in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, Benjamin Adamitz.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Stefan.
Benny, schön, dass du dir Zeit nimmst. Erklär doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, damit, ja, damit wir alle wissen, wer du bist.
Ja, Name Benjamin Adamitz, komme aus Arnsberg im Sauerland, 41 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder und einen Hund. Das dürfte für alle nicht so spannend sein, aber ich denke, bin seit 2003 in der Branche, bin auch über einen Strukturvertrieb in diese Branche gekommen. Makler bin ich seit 2011 und ja, das ist, glaube ich, sind erstmal so die wichtigsten Eckdaten, die du
Cool,
brauchst.
danke. Jetzt habe ich immer wieder Gäste da. In der Masse sind es ganz klassische Strukturvertriebler, oft Leute, die vielleicht auch mal den Strukturvertrieb schon durchlaufen haben, vielleicht den einen oder anderen. Bei dir ist es jetzt eine ganz andere Situation. Du bist aktuell kein Strukturvertriebler mehr, sondern du bist den Weg gegangen, den ich auch sehr, sehr spannend finde, vom Strukturvertrieb in die, sag ich mal, Einzelmaklerschaft, richtig?
Richtig.
Cool. Wie lange warst du vorher im klassischen Strukturvertrieb?
9 Jahre. Neun
9 Jahre.
Jahre durfte ich im Strukturvertrieb
Cool.
arbeiten.
Und dann, vielleicht hast, auch wenn es jetzt nicht das Urthema ist, denn wir wollen uns heute über das Thema Bestandskauf unterhalten und was es da so zu erzählen gibt, was man da beachten muss, wie spannend dieses Thema eigentlich ist. Aber was, glaube ich, viele doch nochmal interessiert ist, kannst du vielleicht in 3, 4 Sätzen sagen, warum du dem Strukturvertrieb abgeschworen hast, in Anführungsstrichen, um dann dein eigenes Business zu gründen und ja, auf eigene Faust erfolgreich zu werden?
Ja, ich versuche es in kurz. Also ich hatte eine tolle Zeit im Strukturvertrieb damals, habe viel gelernt, wahnsinnig tolle Leute kennengelernt. Und am Ende war es so, dass ich für mich selber ja mehr Verantwortung übernehmen wollte. Ich wollte selbstbestimmter mein Business machen. Wir hatten damals eine sehr eingeschränkte Produktauswahl zum Beispiel. Der wollte ich nicht folgen und wollte so ein bisschen halt ja was Eigenes aufziehen und habe mich deshalb dann irgendwann dafür entschieden, dem Strukturvertrieb den Rücken zu kehren und halt bei Null anzufangen und mein eigenes Business aufzubauen.
Okay, cool. Also für mich auch immer ganz, ganz wichtig, auch in diesem Podcast, auch wenn wir viel über Strukturvertrieb sprechen und ich ein leidenschaftlicher, du kennst mich, leidenschaftlicher Strucki bin in Anführungsstrichen, aber auch die Daseinsberechtigung von vielen anderen Erfolgsmodellen zu machen. Und wir kennen uns ja auch schon jetzt ein bisschen und wir haben uns immer mal wieder unterhalten und ich kenne einige dieser Geschichten, warum, wieso und weshalb. Und ich finde es eben sehr, sehr respektabel, was du dir dort aufgebaut hast. Es ist ja keine ganz, ganz kleine Maklerbutze, sondern schon ein sehr, sehr gutes, erfolgreiches Einzelunternehmen, das du da hast. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, auch hier mal in diesem Format darzustellen. Strukturvertrieb ist eben nicht alles. Man kann glücklich werden mit Strukturvertrieb, ohne Strukturvertrieb. Wichtig ist, glaube ich, dass man seinen eigenen Weg geht und dann eben auch
Ja,
das
das glaube ich auch.
durchzieht. Und das scheinst du
Ja.
ja sehr, sehr gut gemacht zu haben. Das heißt, du bist Einzelmakler, hast aber auch eine ganze Menge Angestellte.
Ja, wir sind Angestellte, sind wir 12 bei uns in Arnsberg im Büro. Wir haben noch gerade eine Außenstelle in der Nähe von Münster, da sitzt auch noch eine Angestellte. Genau, also wir arbeiten bei uns nur mit Festangestellten. Leuten. Wir haben unterschiedliche Aufgabenbereiche, halt vom Innendienst über auch den klassischen Vertrieb oder Verkäufer. Heute macht man ja das alles immer auf Englisch, aber wir haben da so die Arbeit so ein bisschen aufgeteilt zwischen den Bereichen und ja, und betreuen damit halt unsere Kunden, genau.
Sehr, sehr stark. Das heißt, du hast klassische Innendienstmitarbeiter, aber auch noch Außendienstler, die rausgehen und Kunden gewinnen oder nur Kunden, sage ich mal, in Anführungsstrichen abklappern, betreuen im Außendienst oder wird da richtig Akquise gemacht?
Also aus der klassische Außendienst somit rausfahren, das ist wirklich auch seit Corona sehr wenig geworden. Also wenn man sagen kann oder darf, wenn das Corona halbwegs irgendwie was Gutes hatte, dann war es sicherlich, dass es die Akzeptanz der digital, der Online-Beratung ein
Ja.
ganzes Stück nach vorne gebracht hat und auch der Kunde oder viele Kunden zu schätzen wissen, wenn der Vertreter halt nicht wie früher auf dem Sofa sitzt, so lange bis die Unterschrift auf dem Antrag ist, sondern dass der einfach sagen kann, ich mache den Laptop zu und der Vertreter ist weg. Ich glaube, dass das für viele, viele Menschen auch sehr angenehm ist. Akquise, ja gut, Akquise läuft bei uns ein bisschen anders. Da kommen wir gleich zum Thema, wie wir halt Kunden gewinnen. Aber natürlich versuchen wir bei den Bestandskunden, die wir schon haben, auch Empfehlungen zu bekommen und dort natürlich Upselling und Cross-Selling auch zu machen, klar.
Okay, spannend. Hast du eine ungefähre Zahl im Kopf, was ihr so an Kundenbestand aktuell habt?
Ja, also das werde ich öfter gefragt. Die Frage ist natürlich immer, was ist ein Kunde?
Aha.
Also ist ein Kunde ein Datensatz, ist ein Kunde mit einem Vertrag, mal sagst du ein Kunde, ist eine Familie, ist ein Kunde. Also wenn ich bei uns die Datensätze mal angucke, liegen wir bei knapp ungefähr 20.000 Kunden, die wir im System haben, als Datensatz, ja.
Okay, krass. Nur weil es mich interessiert, aber was hat dann so ein Kunde im Durchschnitt an Verträgen bei euch?
Ja, das ist ja diese Cross-Selling-Quote, die man nachher ausrechnet, liegt bei zwischen 2 und 3.
Okay, spannend. Jetzt lass uns nicht zu tief da reingehen, auch wenn es mich nochmal interessiert. Lass uns auf das Thema Bestandskauf kommen, weil das dafür haben die Hörerinnen und Hörer heute eingeschaltet, deswegen habe ich dich eingeladen. Du bist ja durchaus ein Pionier auf diesem Feld, ein Thema, das ich an allen Ecken und Enden höre, das jetzt für den klassischen Strukturvertriebler, glaube ich, gar nicht noch nicht so präsent war, aber immer mal wieder präsent wird, weil es halt medial ganz, ganz stark ist. Man sieht es in Fachpresse, man sieht es auf Social Media, dass vor allem innerhalb der Maklerschaft, sage ich mal, ein relativ heißes Thema ist. Ich will nicht sagen, auch hart umkämpft sind die aktuellen Bestände. Aber Ausgangssituation, die Masse der Makler sind relativ alt, richtig?
Genau. Also wir haben einen Schnitt, der, ich würde sagen, mittlerweile bei knapp 60 Jahren ist. Also der durchschnittliche Kollege ist 60, so wenn ich überlege, ich bin jetzt 40, das heißt, es muss ja auch den Gegenpol sein, der gerade mit 80 arbeitet. Ja, der älteste Kollege, wo ich war, der war mal 88. Kurze Story vielleicht dazu. Ich komme rein und habe den besucht und haben uns unterhalten. Er sagt, ich bin 88. Und ich sage, Mensch, wie machen Sie das so? Ich habe 5 Angestellte. Und es läuft alles super. Ja, wie lange wollen Sie noch machen? Er sagt dann, ja, 5 Jahre mache ich noch auf jeden Fall. Und das ist natürlich schon irre, wenn man solche Gespräche mitbekommt. Der hat aber auch noch völlig ohne Computer gearbeitet. Also der kriegte seine
Okay,
E-Mails noch
krass.
ausgedruckt und hat sie mit Kuli beantwortet.
Keine
Aber
Online-Beratung.
ich glaube, der macht keine Online-Beratung. Nee, also was man sicherlich hört, hast du recht, Stefan, ich glaube, man hört, dass es ein Riesenthema ist. Es wird überall gehypt. Das Gefühl ist immer, der Markt ist hart umkämpft, weil angeblich wollen alle kaufen. Und das ist doch das, was immer wieder Leute zu mir sagen und sagen, Mensch, das ist doch schwierig, wie komme ich an Bestände? Alle wollen kaufen und das ist, wenn man mal wirklich reinguckt, ist nicht so. Klar, sagen erstmal alle, es wollen kaufen, nur im Moment geben natürlich aufgrund der Statistik einfach geben halt mehr Leute ab, als die kaufen wollen. Das
Ah,
ist,
okay, ist das so?
ja, gut. Also wenn der Schnitt 60 ist, dann sagen wir spätestens in 5 Jahren, wenn man das normale Rentenalter mal nehmen würde, ist der Schnitt halt Rentner. Und
Ja,
dann
verstehe ich.
sind es auf jeden Fall mehr auf der einen Seite als auf der anderen, ja.
Okay, spannend. Erzähl uns doch mal von deiner, in Anführungsstrichen, Jungfernfahrt. Wie war das so mit dem ersten Bestandskauf? Wie bist du auf dieses Thema gestoßen und wie hast du dich da reingearbeitet?
Ja, ich muss ganz kurz, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich wollte nie Bestände kaufen. Ich wollte Als ich damals aus dem Strukturvertrieb raus bin, habe ich gesagt, ich will nur noch meine eigenen Kunden betreuen. Ich will die alle selber kennen, weil im Strukturvertrieb, das kennen viele unserer Hörer und du natürlich auch noch viel besser als ich, aber dann verlässt dich mal ein Vertriebspartner und du übernimmst dann die Betreuung von den ausgeschiedenen Kollegen, weil der einfach sagt, Mensch, ich möchte mich einer anderen Branche widmen oder so. Und dann hast du auf einmal Kunden, die kennst du gar nicht. Und da habe ich damals gesagt, das will ich gar nicht machen. Ich will nur noch meine eigenen Kunden gewinnen. Bin dann mal zu einem Seminar gefahren von Blau Direkt, der ja auch vielen bekannt ist, die den Podcast sicherlich hören. Und da wurde ich am Bahnhof angesprochen von einem Kollegen, der sind wir locker ins Gespräch gekommen, der sagte, Mensch, wo kommst du denn her? Sage ich, aus dem Sauerland. Oh, da habe ich einen Bestand zu, da will jemand einen Bestand verkaufen. Wolltest du den haben? Auf keinen Fall.
Okay.
Und sagt er, warum? Ich sage, nee, habe ich überhaupt keine Lust zu und will ich nicht. Da hat er gesagt, du weißt was, ich schicke dir den Kontakt, wenn du Lust hast, ruf an, wenn nicht, ist auch okay. Und dann saß ich eines Herbstabends im Büro, es war so ein richtiger, ich weiß, das Komische ist, dass man sich an sowas immer noch erinnert, es war so ein richtiger Kacktag, mehrere Beratungen gehabt, nichts hat so richtig funktioniert. Wetter war schlecht, war schon dunkel draußen abends. Und da war noch diese eine Mail offen von der Frau Verbüchel damals aus Olpe-Wenden und stand die Nummer drunter und da habe ich gedacht, komm, weißt du was, wenn Sonntag, also irgendwas muss ja heute klappen. Und dann habe ich die Marlies damals angerufen. Marlies war damals 72 Jahre und dann haben wir uns für die DKM, das ist die Fachmesse in Dortmund, verabredet, ein paar Tage später. Wir haben uns dort getroffen, das hat sofort gepasst von der Stimmung her. Und dann haben wir über 3 Jahre sie quasi in den Ruhestand begleitet, haben die Kunden an uns gewöhnt, haben immer wieder Urlaubsvertretung und Krankheitsvertretung übernommen und sind so ein bisschen in diese Geschichte, ja, quasi reingewachsen. Also wir wussten nicht so richtig, wie es funktioniert und haben das dann so über 3 Jahre den Übergang gemacht. Und ja, das war quasi unsere Jungfernfahrt.
Okay, das heißt eigentlich, hast du dich gewehrt, aber dann hat es ganz gut funktioniert. Und wie viele, wann war das? Kannst du das zeitlich eingrenzen?
2016.
2016, das heißt so vor knapp 7 Jahren. Plus minus. Sehr gut. Wie viele Bestände hast du seitdem gekauft?
Wir haben insgesamt 17 Bestände haben wir übernommen.
Wow.
Muss aber dazu sagen, wir haben 2016 haben wir den gemacht und dann habe ich aber eigentlich ja, bis zur Unterschrift hat es ein bisschen gedauert. 17. 18, ich hätte das raussuchen müssen, wann der Vertrag unterschrieben worden
Ja,
ist.
ja.
Auf jeden Fall kam das da so ein bisschen anders und ich bin dann, wir haben den Vertrag unterschrieben, ich habe dann da noch einen Kaufpreis bezahlt, also einen Einmalbetrag und bin nach dem Kauf nach Hause gefahren und habe mir so überlegt, Mensch, die Frau macht das jetzt 40 Jahre und du machst mit der einen Kaufpreis zwischen 1 und 2-fachen Satz aus, das können wir gerne noch drüber reden, wenn das jetzt gleich gewünscht ist. Und dann habe ich so überlegt, das kann ja irgendwie nicht so das Ding sein. Und habe dann mir so ein bisschen Gedanken gemacht und überlegt, wie könnte man es anders machen und bin so ein bisschen auf so ein Makler-Rentenmodell gekommen und habe dann das mal niedergeschrieben, habe mich so ein bisschen rechtlich informiert und habe dann einfach mal regional ein paar Kollegen angeschrieben, so mit gelbe Seiten, wie man das macht, weil der typische alte Makler hat vielleicht gar keine Homepage. Das heißt, ich
Ja.
habe die gelben Seiten genommen, habe mir die Vornamen rausgesucht, die alt klingen. Und
Okay.
habe den Kollegen mal einen Brief geschrieben und habe gesagt, Mensch, ich würde gerne Ihre Nachfolger übernehmen und ich hätte da sowas, eine lebenslange Rente für Sie im Angebot. Melden Sie sich mal. Dann habe ich das nachtelefoniert und dann hatte ich 17 oder 18 relativ viele Termine mit Kollegen, die wollten wissen, wie das so funktioniert. Und dann hat das Thema eigentlich so ein bisschen Fahrt aufgenommen, sodass wir halt, wie gesagt, bis heute 17 Bestände übernehmen konnten, ja.
Okay, krass. Das heißt, Akquise aus dem Telefonbuch heraus. Ja, das spricht mich als kleinen Strucki doch dann wieder an.
Ja.
Einfach mal, wobei im B2B-Kontakt ja überhaupt gar kein Problem, da einfach mal blind jemanden anzusprechen oder anzuschreiben. Wie war da so die Quote? Wie ist da, kam das relativ gut an oder?
Ja, wir hatten natürlich die Fälle auch, gelbe Seiten sind auch nicht immer aktuell,
Ja.
dass du dann auch mal eine Witwe dran hattest, die gesagt hat, mein Mann ist vor 2 Jahren verstorben. Finde ich nicht so gut, dass sie heute anrufen. So Fälle hast du natürlich auch. Aber generell gab es viele gute Gespräche und was man da natürlich gelernt hat, und das ist natürlich auch das, was man im Strukturvertrieb sehr viel besser lebt als gefühlt in der Maklerschaft, der Austausch zwischen den Kollegen war enorm. Also wenn ich im Nachhinein gucke, was ich in der Zeit gelernt habe von den älteren Kollegen, wenn man denen einfach mal zuhört, vielleicht einfach mal bei, wo bringe ich welches Geschäft hin, wie kriege ich irgendein Risiko eingewertet, wie kriege ich einen Vertrag, wenn er viele Schäden hat, noch unter. Das wissen viele ältere Kollegen halt einfach besser, als wenn du neu in der Branche bist oder
Ja.
relativ neu in der Maklerschaft bist.
Ja.
Und ich habe in den ersten Jahren habe ich einfach sehr viel von den älteren Kollegen gelernt. Das war im Nachhinein wirklich ein riesen, riesen Mehrwert, wenn man den Kollegen einfach mal zuhört und nicht immer denkt, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Okay, spannend. Machst du das auch weiterhin? Also bist du A immer noch auf der Suche nach dem einen oder anderen Bestand und B, ist das immer noch die gleiche Akquisemethode oder hast du dich da erweitert, verbessert, bist da neue Schritte gegangen?
Ja, haben letztes Jahr einen großen Schritt gemacht, haben nicht mehr die gelben Seiten benutzt, dann hatte ich dafür eine Angestellte, mit der wir das Thema Akquise ein bisschen professioneller machen wollten, haben einfach bei uns um unser Büro mal 100 Kilometer Luftlinie einen Kreis gezogen und haben gesagt, recherchiert, welche Makler sind so in diesem Umkreis, haben ein Prospekt entwickelt, wo so die wichtigsten Fragen zum Übergang in den Ruhestand für die Kollegen drin sind, haben dann postalisch verschickt und nachtelefoniert. Also das ist geblieben. Der
Okay.
Weg generell, also die Umsetzung ist geblieben. Der Weg über gelbe Seiten war an der Stelle nicht mehr möglich.
Weil gelbe Seiten es an sich immer weniger gibt, weil die Leute immer weniger drauf sind, oder?
Ja, und du kannst halt die Kilometer auch nicht so schön machen, ne?
Okay.
Da gibt's halt schönere Tools, mit denen du so einen Kilometerradius ziehen kannst. Im Internet über verschiedene Google-Sachen kann man ja gucken, wer ist im Umkreis und kann da viel gezielter die Geschichte angehen.
Okay. Sind die älteren Makler sonst irgendwie in Anführungsstrichen organisiert? Kennen die sich untereinander durch Stammtische etc.? Ist das ein Weg, der möglich ist? Oder ich stelle mir das abenteuerlich vor, ich habe da relativ wenig Einblick in dieses Thema.
Es gibt den anderen Stammtisch, ja. Es ist aber auch so, dass viele ältere Kollegen oder einige sich schon untereinander kennen, weil die halt auch eine Vergangenheit haben. Gefühlt bei den Älteren nicht im Strukturvertrieb, aber
Ja.
in der Ausschließlichkeit. Also oft hast du,
Okay.
dass jemand sagt, Mensch, ich war früher bei der Frankfurter Allianz und da hatte ich einen
Ja.
Kollegen, der war auch bei der Frankfurter Allianz und mit dem tauschen wir ab und zu mal aus. Also da wird der Name schon mal weitergegeben, ja. Also das machen die schon. Gefühlt, wie gesagt, redet die ganze Branche viel zu wenig miteinander, viel zu viel übereinander. Das ist so
Absolut.
meine Erkenntnis nach ein paar Jahren, aber ein paar Leute tauschen sich schon aus.
Okay, also Fazit für mich oder für uns. Jetzt hier ist, du hast für dich ein Konzept entwickelt, wie du das A in der Akquise schmackhaft machen kannst. Hast eine klassische Akquisestrategie gebaut, wie du es als Strucki gelernt hast. Und bist
Ja.
dann halt auf die Suche gegangen. Also, ne, das sind ja dann die Sachen, die man aus der Vergangenheit durchaus mitgenommen hat. Wenn du gesagt hast, du hast 9 gute Jahre gehabt oder 8 gute Jahre gehabt, dann hast du ja auch vieles mitgenommen. Und ich glaube, dass Akquise und Nutzenargumentation etc. wahrscheinlich schon das ist, wovon du auch noch heute profitierst.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, sehr spannend. Das heißt, das ist doch durchaus etwas, ich will jetzt niemanden zum Nachahmen anregen, aber das wäre ein Weg, um sich diesem Thema so ein Stück weit zu nähern. Das heißt, diesem Thema zu nähern. Da kommen wir gleich noch drauf, aber die Frage ist, wo finde ich das Potenzial dazu? Die Frage haben wir dann schon mal beantwortet. Jetzt hast du schon ein, zwei Begriffe benutzt, das ist doch schon angeboten, dass wir darüber sprechen. Das greife ich natürlich gleich auf. Was kostet so ein Spaß? Du hast jetzt mal so einen Satz gesagt, 1 bis 2. Ich kann damit was anfangen, aber vielleicht kannst du da mal ganz kurz drüber philosophieren, wie man sich da annähert, was sowas kostet, wie das bewertet wird.
Ja, also man spricht, mittlerweile höre ich halt immer wieder, ja, man spricht von Sätzen, grundsätzlich spricht man von Sätzen. Das heißt, wie viel Jahreseinnahme bekomme ich? Und dann setze ich einen Faktor drauf, zum Beispiel der Bestand bringt 100.000 Euro im Jahr. Dann sage ich halt, okay, ich möchte das zwei oder drei oder vierfache davon als Kaufpreis haben. Wenn der Verkäufer jetzt sagt, ich möchte das Vierfache haben, dann gibt es Kollegen, die sagen, mehr als einen zweifachen Satz bezahle ich nicht. Das ist immer so das, was ich höre. Ich persönlich glaube, es gibt nicht den einen Kaufpreis, sondern ich muss ja überlegen, an mehreren Stellen, passt der Bestand zu mir? Ist das zum Beispiel jemand, der nur Beamte beraten hat? Möchte ich sowas haben?
Ja.
Ist das jemand, der bei mir aus der Gegend kommt, weil ich möchte vielleicht nochmal persönlich zum Kunden fahren? Ist das ein Bestand, wo nur Akademiker sind? Ist das ein Bestand, wo nur Kfz-Verträge drin sind? Und das macht natürlich den Wert nachher, schraubt ihn entweder hoch oder runter für mich selber. Deshalb, ich bin nicht der Freund davon, so zu pauschalisieren und zu sagen, ein Bestand darf maximal das und das kosten und er muss mindestens das und das sein, sondern da sind ganz viele Faktoren drin. Es ist wie wenn du ein Auto kaufst. Also der eine kauft sich einen Oldtimer und sagt, das Auto ist 50 Jahre alt, das ist ein seltenes Ding, ich zahle dafür 50.000 Euro. Und ich habe jetzt keine Ahnung von Autos, ich würde sagen, das Teil ist 50 Jahre alt, ich muss dauernd reparieren, ich gebe dir maximal 500 Euro. Ich glaube,
Verstehe.
dass das immer ein Unterschied ist. Ja, wie passt das Ganze zu mir, wie möchte ich das machen? Deshalb eine Bestandsbewertung so pauschal über irgendeinen Rechner zu machen, finde ich persönlich nicht immer ratsam, sondern einfach mal mit den Menschen sprechen, sich das anhören, zu überlegen, was kann ich ausbauen oder wie kann ich den Bestand betreuen, ausbauen und veredeln. Und da liegt, glaube ich, der Hase im Pfeffer bei vielen, denn viele möchten das gar nicht. Also viele in der Maklerschaft sind ja nicht so vertriebsstark. Jetzt trete ich so ein paar Leuten vielleicht auf den Schlips, aber wenn ich
Ja, hört
heute
ja
mal
keiner
gucke,
zu. Wir sind ja hier
wenn
unter
wir,
uns.
wenn wir mit unseren Untervermittlern mal die Abrechnung machen und ich gucke, wie viel Abschlussprovision die generieren in einem Monat
Ja.
oder in einem Jahr, dann
Ja.
ist das schon sehr, sehr wenig im Vergleich, weil die auch oft gar keine Zeit haben, noch Neukunden aufzusuchen, keine Strategie haben. Wie kriege ich vielleicht, wie kann ich eine Berufsunfähigkeits-, eine Schüler-BU-Aktion machen oder sowas in meinem Bestand? Und deshalb versuchen sicherlich auch manche, den Bestand zu kaufen, einfach nur zu implementieren und dann, ja, das Wort ausbluten, wenn man das heute noch so sagen darf, aber versuchen ihn einfach nur irgendwie durchzuziehen und damit Geld zu verdienen. Und ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist auf Dauer, weil der Kunde, ja, der will ja betreut werden. Und Versicherungen werden ja in der Regel, so habe ich es gelernt und so, das glaube ich, auch verkauft und nicht gekauft. Und wenn wir die Leute nicht ansprechen, dann sichern die sich auch nicht ab und machen nichts. Wir hatten jetzt vor 2 Tagen hier wieder eine richtige Regenfälle bei uns im Sauerland, da sind wieder ein paar Straßen abgesoffen und kein Mensch von alleine geht los und kauft mir Elementarschutz. Das heißt, wir müssen die Leute darauf ansprechen
Ja.
und darauf hinweisen und ich glaube, das ist wichtiger.
Verstehe ich. Spannend. Das heißt, es ist vom Satz her ganz, ganz unterschiedlich, was es ist. Es ist eine ganz, ganz eigene Bewertung. Aber so Sätze zwischen 1 und 2 hattest du ganz am Anfang mal gesagt, das ist etwas, was du in diesem ersten Bestand gemacht hast. Andere sagen pauschal 2. Das geht aber auch dann durchaus auch mal höher, richtig?
Ja, auf jeden Fall.
Kommt auch darauf an, wie digital die Kunden vielleicht auch da sind.
Genau, wie ist der Bestand aufbereitet? Wir haben im Dezember haben wir 3 Bestände gekauft und dann habe ich keine, ich hole die Akten immer ab. Machen auch nicht alle Kollegen so, der jeder für sich selber ist. Ich hole alle Papiere aus dem Büro ab, die dort sind. Dann hatten wir über 50 Umzugskartons im Büro stehen.
Okay, geil.
Ein schönes Bild bis unter die Decke
Stark.
gestapelt. Und wir scannen das halt alles weg, dass wir es halt irgendwann mal haben, dass wenn mal was passiert, dass wir immer noch Einsicht in diese Geschichten haben. Und es gibt Kollegen, die sagen, ich will kein Papier haben oder ich nehme nur Bestände, die komplett digitalisiert sind.
Okay.
Und das macht natürlich auch immer den Kaufpreis und schiebt den natürlich nach oben
Interessant.
oder unten.
Ja, interessant. Da haben sich deine Indienstfachkräfte aber auch gefreut, so 50 Umzugskartons zu digitalisieren. Wie lange
Ja,
dauert
deshalb habe
sowas?
ich ja Verbot gehabt im ersten Quartal. Die haben dann zu mir gesagt, pass auf, jetzt ist Schluss. Im
Nichts
ersten
kaufen.
Quartal machst du mal nichts.
Oh je. Ja.
Ja, habe ich. Ich habe auch nichts gemacht, akquisemäßig, aber man wird ja trotzdem irgendwie angerufen. Und
Ja
jetzt wollen wir
gut,
mal
du
gucken,
hast
was
einen
im neuen
Namen in der
Quartal noch
Branche
so
zu dem
geht.
Thema, das ist klar. Ja, okay, krass. Also gut, es wäre jetzt nicht meine Arbeit da, den ganzen Tag am Scanner zu stehen. Von da hoffe ich, dass du deine MitarbeiterInnen nicht nur sauber bezahlst, sondern dass da auch Wertschätzung und ein kleiner Boni geflossen ist. Wenn nicht, machst du es halt einfach.
Wenn du uns mal besuchen kommst im nächsten Jahr, dann kannst du die ja mal fragen, ob es denen gut geht.
Ja. Kann ich mir gut vorstellen bei dir. Bist ja netter Typ.
Ja.
Jetzt hatte ich gerade was im Kopf, was du schon angesprochen hast. Ah ja, kommen wir mal auf das Thema Cross- und Upselling. Ich glaube, das ist vielleicht durchaus ein Thema, weil ich werde bei uns im Vertrieb durchaus immer mal angesprochen auf dieses Thema. Ich glaube, bisher hat jetzt keiner großen Bestand gekauft. Ist ja auch rechtlich dann nochmal eine kleinere Herausforderung im Strukturvertrieb, aber auch dafür gibt es Lösungen. Aber dieses Thema, ja, da kann ich ja Cross- und Upselling betreiben, weil die Kunden haben nur zum Beispiel neulich einen Dialog mit einem Makler bei uns im Haus geführt. Also ich habe da einen älteren Makler, der hat nur Sach gemacht, der hat gar kein Nebengeschäft gemacht. Da kann ich mich ja total austoben. Für wie realistisch hältst du diesen Case?
Aus Erfahrung für sehr realistisch.
Okay.
Aber, und jetzt kommt so ein Punkt, wo ich wirklich jeden bitte oder rate, sich darüber Gedanken zu machen. Ich bin 2019, hatte ich die ersten Bestände eingetütet und eigentlich hat man gesagt, ja, läuft ja, der hat jetzt hier so und so viel 100 Kunden und, oder 1000 Kunden dazu gewonnen, das ist ja völlig irre, das geht ja richtig gut auf. Ich war von dem Moment an wieder morgens der Erste im Büro, abends der Letzte. Ich habe jeden Tag nur reagiert, ich konnte nicht agieren. Ich habe, die einen Kunden waren es gewohnt, dass man sie rechtsrum betreut, die anderen waren gewohnt, dass man sie linksrum betreut. Die einen wollten nur Versicherer A haben, die anderen Versicherer B. Also es war komplett, ja, es ist alles so ein bisschen aus dem Ufer gelaufen. Und deshalb sage ich jedem, der sagt, hey, ich will Bestände kaufen, schafft euch, macht das bitte, bitte, bitte erst, wenn ihr Prozesse habt, die funktionieren, auch wenn ihr vielleicht nicht da seid oder wenn ihr sie zumindest niedergeschrieben habt, dass wenn ihr größer werdet, dass ihr eure Prozesse, so wie ihr das Ganze macht, wie geht ihr ans Telefon, wie bearbeitet ihr den Schaden, wie beantwortet ihr die E-Mails, wie macht ihr das Thema Jahresgespräch, dass ihr sowas vorher festlegt, bevor ihr euch dann ein paar hundert oder ein paar tausend Kunden an die Backe hängt, weil ansonsten ja, die machen euch die Arbeit macht euch irre, weil ihr seid nur noch am Reagieren. Und dann, glaube ich, wird es schwer, mit wirklich Vertrieb zu machen und wirklich dieses Upselling, Cross-Selling-Thema, was wir sehr, sehr gerne und ich glaube ganz gut machen, wirklich umzusetzen. Und das war 2019 so ein Tiefpunkt, wo ich mir gesagt habe, wofür machst du das eigentlich? Weil ich bin aus diesem Hamsterrad nicht rausgekommen. Und deshalb an jeden nur den Tipp, macht das vorher, bevor ihr euch da noch Sachen reinschmeißt. Ich war fast wieder auf meine Murmelbahn gekommen. Du kennst das Thema, Stefan. Ich vergleiche
Ja.
das gerne, was wir tun mit einer Murmelbahn. Jeder oder viele kennen das noch aus der Kindheit. Die ganz Alten, da war sie aus Holz. Die Jüngeren, da war sie aus Kunststoff. Und heute gibt es ja so ganz moderne Gravitrucks und keine Ahnung, fahren die Kugeln ja achtmal im Kreis und wieder zurück. Ich
Liebe ich
sage immer,
übrigens, ja.
wenn der Kunde, ja, ich mag so, das ist so Prozess, ich blieb das auch, wir haben so ein Ding auch im Büro stehen. Und wenn der Kunde eine Murmel ist, dann musst du dafür sorgen, dass er eine Bahn sauber durchlaufen kann. Nehmen wir die Bahn einfach als Thema Krankenzusatz. Und wenn er diese Bahn abgeschlossen hat oder es ist vielleicht im Moment nichts für ihn, dann brauchst du einen Aufzug, dass er zum richtigen Moment nochmal diese Bahn fährt. Oder er muss vielleicht mal eine Bahn fahren, das Thema Kapitalanlage fahren. Oder er muss das Thema Berufsunfähigkeit fahren. Aber du musst immer wieder diese Murmel in Bewegung haben. Das wird leider viel, viel, viel zu wenig gemacht. Viele haben ihre 400, 500 Kunden. Die haben seit Jahren nichts von ihrem Vermittler gehört und der Vermittler ist immer wieder auf der Suche nach Neukunden. Das bräuchte er gar nicht machen, wenn er mit seinem Bestandskunden einfach mal einen Prozess hat, mit dem er den nach und nach, mit denen er die nach und nach betreut. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, wenn du die Murmelbahn stehen hast, dann kannst du immer losziehen, in einmal neue Murmeln holen und kannst sie zusätzlich reinschmeißen, weil der Prozess immer wieder mit jeder Murmel in einem hohen qualitativen Standard gleich laufen kann. Und das ist eine Empfehlung, die ich an jeden Kollegen geben kann. Schafft euch die Prozesse vorher, bevor ihr anfangt, dann einmal Murmeln drauf zu schütten, weil sonst habt ihr eine große Badewanne voll Murmeln und die untersten Murmeln werdet ihr nie wieder anfassen. Und dann ist sie irgendwann weg und sie sprechen vielleicht schlecht über euch, dass ihr einen schlechten Service habt und das bringt euch nicht weiter.
Sehr stark. Ich glaube, das war unglaublich wertvoll. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist unglaublich wertvoll, egal ob man Bestände kauft oder nicht. Das Thema Prozesse richtig abgebildet zu haben, weil das extrem wichtig ist. Wann war der Punkt, dass du deinen ersten Angestellten eingestellt hast als Innendienstfachkraft oder als Unterstützung? Denn ich weiß nicht, der eine oder andere läuft da wahrscheinlich raus und denkt sich, vielleicht kann ich das auch alleine schaffen als Einzelmakler und dann einen größeren Bestand kaufen. Wie stehst du dazu?
Ja, Mitarbeiter sind natürlich, ja, ich weiß nicht, ob meine den Podcast anhören werden, vielleicht sage ich das nicht, aber Mitarbeiter sind natürlich Fluch und Segen zugleich. Ein Mitarbeiter im ersten Moment macht dir natürlich mehr Arbeit, als er dir bringt. Und welchen Fehler machen wir alle oft, wenn wir anfangen irgendwie und denken jetzt, boah, ich bräuchte so einen Mitarbeiter, weil ich muss, irgendwie habe ich zu viel zu tun. Und da geht man los und stellt irgendwie einen Mitarbeiter ein, irgendeinen Bekannten, der gerade sagt, Mensch, bei dir ist cool, ich kann dir helfen. Und der kann aber gar nichts. Und wenn der aber nicht weiß, was er den ganzen Tag machen soll, dann fragt er dich ja den ganzen
Der
Tag. Das
kann
heißt,
ja
er kommt
gar
den ganzen Tag zu dir und fragt, hey, was soll ich eigentlich machen? Und
nicht.
du gibst ihm die Sachen und wenn er es nicht kann, bringt er dir wieder Probleme zurück. Das heißt, in dem Moment macht er dir mehr Arbeit, als er dir bringt. Auch da sind wir wieder beim Thema Prozesse. Meine ersten Mitarbeiter waren nämlich genau so, dass ich gesagt habe, okay, könnte jemanden gebrauchen. Dann kam auch noch jemand Bekanntes um die Ecke, habe ich gesagt, ja, mach mal hier ein bisschen Büro, geh mal ans Telefon. Und ja, am Ende hat man da aber nicht viel weggearbeitet, sondern man hat irgendwie sich Sachen gesucht, dass man halt beschäftigt war. Und deshalb das Thema Mitarbeiter, könnte man eine riesen, riesen andere Folge drüber machen. Ich glaube, nachher brauchst du das aber auch da erst nur, wenn du wirklich funktionierende Prozesse hast.
Okay, also kommen wir wieder auf das Thema Prozesse. Prozess muss erst stehen, bis du Mitarbeiter einstellst. Dennoch würdest du sagen, ich stelle die Frage nochmal anders, konkreter einen größeren Bestand zu kaufen. Und dann als Einzelmakler abzufrühstücken, abzufertigen, hältst du für realistisch oder unrealistisch?
Ich habe gestern von einer Kollegin gehört, die mehrere tausend Kunden mit einer Halbtagskraft macht. Das heißt, das würde ja zeigen, dass man auch alleine eine relativ große Anzahl betreuen kann. Man kann heute schon viel technisch machen. Ich glaube, da sind wir auch nicht so schlecht. Das hilft sicherlich, aber so, ich weiß nicht, wo die maximale Größe ist, das zu tun. Ich würde mir eher überlegen, nachher, wie wertvoll ist meine Arbeitszeit? Also was kann ich verdienen, wenn ich einen Kunden berate, wenn ich 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden Kundenberatung mache? Und lohnt es sich dann vielleicht, dass ich die Eingangsmails bearbeite oder die Post bearbeite? Ist das wirtschaftlich? Ich glaube, von der Seite würde ich vielleicht überlegen. Und ja, man erklärt sie dann, glaube ich, klärt sich das von ganz alleine.
Okay, sehr spannend. Ja, mega. Mega, vielen Dank. Ich glaube, das hat schon sehr, sehr weitergeholfen. Was würdest du einem jungen Makler raten, wenn er sie jetzt da sitzt und sich das anhört und denkt, ja, stimmt, ich selber keine Ahnung, aber jetzt bin ich so langsam auf den Geschmack gekommen, weil ich habe dem Benny zugehört. Was würdest du ihm raten? Was wären so Schritte, die er tun kann?
Tja, irgendwie kommen wir wieder auf das Thema von gerade zurück. Also, wenn du, ich hatte das Thema Anfang des Jahres, als wir auf einer Auslandstagung waren, da wurde ich auch angesprochen, da wurde mir auch gesagt, Mensch, ich würde jetzt gerne kaufen und ich habe meine ersten Kunden gewonnen und wie soll ich das machen? Hast du irgendwie einen Tipp? Wie komme ich an Kontakte und so weiter? Und ich habe ihm da auch ganz klar gesagt, sind wir wieder bei Prozesse. Wenn du das nicht drin hast, wenn du nicht weißt, wie du deine, hast du festen Prozess, wenn der Kunde bei dir im Büro anruft, da sagt er nein. Was wäre, wenn morgen nicht ein Kunde anruft, sondern 20 Kunden anruft? Ja, keine Ahnung, das würde ich gar nicht schaffen. Ja, dann kaufe keinen Bestand. Generell ist das Thema Bestandskaufen ein richtig geiles Thema. Aber, und da komme ich nochmal auf deine Frage von vorhin vielleicht zurück, Upselling und Cross-Selling. Man sollte nicht denken, wenn der Bestand vielleicht nur Sach hat, Kfz, Haftpflicht, Haushalt, Gebäude, und die wurden nie zum Thema Leben, egal ob das Risikoleben, Sterbegeld, was auch immer ist, beraten, dann bitte nicht meinen und sagen, hey, ich nehme den Hörer an die Hand und sage zu meinem Kunden, hey Stefan, du bist ja Kunde gewesen vorher beim Rainer. Und der Rainer ist jetzt in Rente und ich sehe, du hast eine Haftpflichthausrat. Du bist ja schon 70, brauchst du noch ein Sterbegeld. Der Vertrauensaufbau, wenn du den Bestand kaufst, ist sicherlich schneller, als wenn du jetzt völlig neu an den Kunden kommst, weil du immer sagen kannst, ja, ich bin der Nachfolger von Herrn Müller, Herrn Meier, Herr Schulze. Aber du brauchst trotzdem, also aus Erfahrung kann ich sagen, du brauchst zwischen 4 und 6 Telefonaten oder Touchpoints, sagt man heute, mit dem Kunden, bis der sich so ein bisschen an dich gewöhnt hat, bis er sich öffnet, bis er sagt, hey, alles klar, klingt gut, können wir mal drüber reden. Das heißt, du brauchst schon eine gewisse Ausdauer, um auch da in die richtigen Gespräche zu kommen. Wir haben zum Beispiel Anfang des Jahres haben wir eine Aktion gemacht zum Thema Inflation in Kombination mit Einkommensvorsorge, also Berufs- und Fähigkeitskrankentagegeld, dass man das einfach mal anpasst aufgrund der neuen Situation. Und dann ist es wirklich so, dass bei Kunden, die von mir sind, von früher und auch bei Beständen, wie ich vorhin gesagt habe, von Marlies, dem Bestand, den wir schon lange haben, da haben wir eine Terminquote, die liegt bei fast 80%, wenn unsere Telefonmädels anrufen.
Okay, krass.
Bei den Beständen, die wir im Dezember gekauft haben, da geht die Terminquote runter bis auf 10%. Und das sind die gleichen Telefonisten, es ist der gleiche Text, es ist der gleiche Ablauf, die gleiche Murmelbahn, wo die Murmel langläuft. Aber die Murmel braucht eine Zeit, um sich daran zu gewöhnen, dass das eben so passiert, wie es passiert. Und das geht nur über, ja, über Touchpoints, über Wiederanrufen, Wiederanrufen, Wiederanrufen. Das heißt, die Bestände, wir versuchen 2 bis 4 Mal im Jahr mit jedem Kunden zu telefonieren. Das heißt, die Bestände, die ich letztes Jahr im Dezember gekauft habe, werden im Großteil für Upselling, Cross-Selling erst im nächsten Jahr, können wir da erst die Ernte einfahren, wenn man das Bild mal nimmt. Also wir haben da viel gesät und da sehen da dieses Jahr viel, wir gießen immer fleißig, aber der Acker ist noch braun, wir sehen nicht das, was kommt. Und irgendwann im nächsten Jahr wird ein Pflänzchen wachsen und dann gucken wir mal, wie die Ernte so ausfällt. Für zum Thema Upselling, Cross-Selling.
Oh, sehr, also sehr stark, auch nochmal
Jetzt bin ich
sehr.
ziemlich gesprungen, jetzt war es ziemlich.
Nein,
Ziemlich
super.
ausgeholt
Also, ich
jetzt.
glaube, das war jetzt nochmal extrem wertvoll. Ich habe die Frage ja vorhin gestellt. Wir sind da ein bisschen abgedriftet. Deswegen ist es gut, wenn du da nochmal zurückspringst. Denn die Frage war ja, wie realistisch ist es, Upselling zu betreiben? Du hast nur gesagt, sehr realistisch. Jetzt kommt nochmal der Inhalt zum, nach dem Motto, na, du brauchst aber Zeit. Jetzt wäre für uns jetzt noch ganz interessant. Du sagst, hey, wir telefonieren oder wir haben Touchpoints mit den Kunden 2 bis 4 Mal im Jahr. Was sind das für Touchpoints? Also ruft ihr die an und sagt, hey, ich will jetzt hier was verkaufen, oder es ist ein klassisches, wollt mich mal melden, wollt mal hören, ob alles gut ist, Happy Birthday, Happy Easter oder sowas in der Richtung? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, wir haben dafür bei uns halt ist ein sogenannter Kuschelcall, so nennen wir das. Das heißt, da wird ganz normal abgefragt, wir wollten uns kurz vorstellen, wir sind der Nachfolger von, das ist immer so der erste Call, wollten kurz die Daten abgleichen. Und dann gehen wir eigentlich raus aus dem Gespräch und fragen einfach, ob bei dem Kunden irgendwas anliegt, wo wir helfen können, wenn nicht aus den Datenänderungen sich sowieso irgendein Thema ergibt. Dann haben wir diesen Kuschelcall wandern wir immer wieder ab mit einem anderen Ende. Das heißt, theoretisch nehmen wir jedes Gespräch auch zum Anlass, um irgendein Produkt anzusprechen zumindest. Also immer als Service-Call. Ganz oft kommt ein Thema so oder so. Und wenn nicht, gehen wir halt in eine offene Frage am Ende. Und wenn der Kunde sagt, nee, Moment, ist alles super, so wie es ist. Alles klar, vielen Dank. Ich schicke Ihnen im Nachgang vom Gespräch, schicke ich Ihnen nochmal eine Mail mit unseren Kontaktdaten, dass wenn Sie was brauchen, können Sie sich gerne melden. Und dann geht es da immer weiter. Wir weisen halt in dem Gespräch auch auf Simpler hin, auf den digitalen Kundenordner, dass der Kunde dort seine Verträge einsehen kann, schicken nochmal Zugangsdaten raus, animieren ihn dazu, dass er Verträge hochlädt. All diese Sachen machen wir immer wieder über diese Touchpoints und über die telefonischen und klar Mailings zum Thema Ostern, Weihnachten, Geburtstag, klar. Ein Jahresgespräch, das sollte jeder nutzen, weil der Kunde muss halt so oft wie möglich an dich denken und in dem Moment, wo er an Versicherungen denkt, muss er an dich denken. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, da sollten wir alle Wege nutzen. Simpler nutzt ihr, glaube ich, auch.
Ja.
Das sind ja auch schon viele Touchpoints, wo der Kunde an uns denken kann. Plus Telefon, plus Mail, ich glaube. Dann, wenn der Kunde nach einem Jahr sagt, er hat noch nie was von mir gehört oder von uns, dann glaube ich, ist irgendwas schiefgelaufen.
Dann wird es schwierig. Okay, spannend. Also es sind keine klassischen Hard-Selling-Anrufe, so nach dem Motto, wir haben hier die Aktion und, sondern sowas kommt dann realistisch eher später. Okay, cool. Spannend. Benny. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank für diese aufschlussreiche Zeit, das Interview, dass du dir hier Zeit genommen hast. Ich glaube, das
Sehr
war
gerne,
jetzt,
Stefan.
also ich habe nochmal gelernt, obwohl wir die Themen, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal zusammen durchgegangen sind, habe ich nochmal Dinge gelernt. Ich glaube, es geht den Hörerinnen und Hörern sicherlich auch so. Wenn ihr da draußen Lust habt, mehr zu diesem Thema zu hören, lasst es uns gerne wissen. Normalerweise bei meinen eigenen Vertrieblern sage ich, schreibt einen Benny direkt an.
Ihr könnt mich gerne, also die könnt, ihr könnt mich gerne, also ihr könnt mich gerne anschreiben, Stefan. Du weißt, ich habe auch schon mal Gespräche mit Vertriebspartnern von dir
Genau.
geführt zu einem
Ja,
anderen
danke
Thema.
auch dafür.
Also schreib mich gerne an, LinkedIn irgendwo ist total okay. Kannst du gerne auch verlinken, habe ich gar kein Problem mit. Wenn jemand Fragen hat, gerne melden.
Cool. Ansonsten, liebe Freunde da draußen, lasst gerne nochmal 5 Sterne da, ein paar Likes, teilt diesen Podcast. Lasst uns gerne wissen, wie ihr diese Folge empfunden habt. Like, Dislike, wenn ihr Themenwünsche habt für die Zukunft, wenn ihr gerne Gäste haben möchtet, die ihr kennt. Wenn ihr selber gerne Gäste sein wollt in meinem Podcast, in unserem Podcast, dann lasst es mich auch wissen. Dann schauen wir mal, ob das passt, ob ihr einen Mehrwert für die Community darstellen könnt. Eben bleibt mir nochmal Danke zu sagen, Benny. Dir da alles, alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns bald physisch irgendwann mal wieder. Und für alle anderen sage ich bis bald, bis zur nächsten Folge. Ciao.
Macht's gut, ciao.